Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Wir melden uns unter der Woche bei euch und das heißt immer, es ist was Besonderes los. Und zwar in der Pro A, wir haben es schon angekündigt, gehen die Playoffs los am heutigen Freitag, wenn ihr die Folge hört. Und dazu haben wir uns einen Experten geladen. Erstmal wir, das bin wie immer ich, aber vor allem aus München, aus der Schule live zugeschaltet. Robert, grüße dich.
Starki, servus, grüß dich.
Also Robert haben wir mit dabei und heute haben wir auch noch unseren Pro-A-Experten von Big mit am Start. Auch einen super Text geschrieben im aktuellen Heft, werden wir bestimmt auch nochmal gleich drauf eingehen. Jan Finken ist bei uns. Grüß dich, Jan.
Grüß dich, moin moin.
Moin, in den hohen Norden, wo erreichen wir dich?
Nee, ich bin im Westen, aber moin moin ist so ein geflügeltes Wort bei uns. Ich bin oft in Oldenburg unterwegs und da sagt man eigentlich nur moin, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Wunderbar. Also dann in den Westen. Dann haben wir Südwesten, Südosten und Westen heute mit am Start. Sehr gut. Und wir wollen natürlich über die komplette Pro A sprechen. Als allererstes mal, Jan, wie war so dein Gesamteindruck von diesen 34 Spieltagen Pro A, wenn du es jetzt mal vergleichst mit der Corona-Zeit, mit der Vor-Corona-Zeit? Wo sind wir dann niveautechnisch gelandet?
Ja, also man sagt ja immer, oder wir sagen auch immer, vor jeder Pro-A-Saison ist wirklich die spannendste aller Zeiten und diesmal ist es wirklich so. Ne? Also wenn man auf die Tabelle guckt, wir haben 4 Teams in den Playoffs, die 19 Siege, 15 Niederlagen haben. Wir hatten positive Überraschungen mit Dresden und Bochum. Wir hatten negative mit Leverkusen, Jena und sicher auch Schwenningen. Also es war eine Menge los und für die Fans war es sicher spannend zu verfolgen.
Mhm. Glaube ich auf jeden Fall auch und da werden wir auf jeden Fall auch näher drauf eingehen. Wir werden jetzt für euch zur Info kurz über den Abstiegskampf sprechen, dann noch ein Stück kürzer über das graue Mittelfeld der Tabelle, um dann ausführlicher über die Playoffs zu sprechen. Wir wollen dann natürlich auch wissen, welche Mannschaft hat welche Vorteile, wo gibt's was zu sehen, wie lohnt sich's denn, das Ganze anzugucken. Erstmal lohnen wird sich's auf jeden Fall, weil wir Stand jetzt zumindest höchstwahrscheinlich, Jan, 2 Aufsteiger sehen könnten, wie es aussieht. Das erste Mal seit, ich glaube, 2020. Ich habe neulich einen Artikel drüber geschrieben, aber mir ist es entfallen, die genaue Zahl.
Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich 2 Aufsteiger im Finale, die dann auch wirklich hoch wollen, weil 7 Pro-A-Vereine haben die Lizenzunterlagen bei der BBL eingereicht. Das heißt zwar noch nichts, aber es zeigt auf jeden Fall die Absicht von vielen Clubs, auch professionell arbeiten zu wollen. Und ja, ich denke schon, dass es diesmal in der BBL auch keine Wildcard geben wird.
Mhm. Um euch daheim kurz abzudaten, am 4. Mai wird die BBL verkünden, wer eine Lizenz erhält, wer sie mit Auflagen erhält. Die allermeisten werden sie mit Auflagen erhalten, weil sie einfach die sportliche Qualifikation noch nicht geschafft haben, also zumindest die Pro-A-Teams. Die steht zuallererst ins Haus und dann muss auch ab der kommenden Saison wieder der Mindestetat von 3 Millionen Euro fest eingehalten werden und dazu eine Halle mit mindestens 3000 Zuschauern. Das sind mal so die grundsätzlichsten Rahmenbedingungen, aber jetzt auch mit dem Dein-Deal kommen dann da auch wieder noch ein paar mehr Ansprüche an die Vereine, dass sie einen festen Social-Media-Manager haben bis in ein paar Jahren und so weiter und so fort. Also das alles zu erfüllen ist nicht gerade einfach, hilft aber natürlich der Liga weiterhin zu wachsen. Und wenn man es schafft, das haben wir auch die letzten Jahre irgendwie gezeigt, finde ich ganz interessant, wenn man es in die BBL schafft und sich da einigermaßen gut darauf vorbereitet und den Sprung dann schafft, dass es dann viele Mannschaften gibt, die dann Bundesligisten verdrängen. Also ich denke da an Hamburg, ich denke an Heidelberg, ich denke an früher mal MBC, Crailsheim, die es dann ja auch geschafft haben, sich jetzt mittlerweile zu etablieren. Chemnitz zum Beispiel. Das ist schon bemerkenswert, ja. Oder?
Das stimmt. Und jetzt aktuell Rostock sind genau. Noch im Playoff-Kampf verstrickt. Also man sieht, wer professionell arbeitet und seine Hausaufgaben macht, der hat durchaus die Chance, sich in der BBL zu etablieren. Also dieses eine Saison rauf, eine Saison runter, das gibt es eigentlich kaum noch.
Robert, das ist auch gut für die Competition, oder? Also finde ich zumindest, das ist immer mal wieder so ein erfrischender Verein reinkommt. Rostock ist jetzt das allerbeste Beispiel dafür. Chemnitz, Hamburg davor. Das bringt einfach auch nochmal frischen Wind in die Liga.
Ja, auf jeden Fall. Diese Verknüpfung von BBL und Pro A ist ja auch ein Punkt, der ganz vielen Verantwortlichen eben sehr am Herzen liegt. Und wenn wir mal einen Blick werfen auf diese 7 Teams, die einen Lizenzantrag gestellt haben aus der Pro A: Vechta, Tübingen, Karlsruhe, Gießen, Quakenbrück, Bremerhaven und Hagen. Das sind alles traditionelle Standorte. Also Vechta hat vor nicht weniger Zeit die BBL begeistert mit TJ Bray, mit Austin Hollins. Tübingen, ein absoluter Traditionsstandort. Quakenbrück, denkt man zurück an Zeiten mit David Halston. Hagen, ja, ist so die Basketballstadt schlechthin in Deutschland mit dem Sitz des DBB dort. Also da gibt es ganz viele Clubs, die BBL auf jeden Fall bereichern könnten und gegebenenfalls auch werden. Wir werden sehen, wer ins Finale kommt.
Genau, das wollen wir natürlich nachher dann auch noch für euch durchtippen. Schreibt uns sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr was anders seht, wenn ihr was genauso seht, schreibt uns da gerne. Wir haben wieder sehr viele Zuschriften bekommen. Ich habe auch ein paar mit eingebaut in die Sendung, dass wir zumindest kurz drüber sprechen können, weil ich da auch Zuschriften von ein paar Fans aus der Pro A bekommen habe, die da die eine oder andere Frage noch hatten. Also das wird, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Und deswegen wollen wir jetzt auch etwas tiefer ins Detail reingehen. Vielleicht zuerst mal in den Abstiegskampf. Die beiden Absteiger stehen ja schon fest, Jan. Leverkusen und Schwenningen. Leverkusen vom Finalisten mit sportlicher Berechtigung in die BBL aufzusteigen zum Absteiger. Was war denn da los?
Ja, eine ganz bittere Geschichte. Mir tut es persönlich auch vor allem leid für den Coach Hansi Gnad, der immer eine ehrliche Haut ist, der auch bei uns im Blick gesagt hat, das geht zum großen Teil auf seine Kappe, zumindest die Verpflichtung der Ausländer zu Anfang der Saison. Das hat einfach von Anfang an nicht gepasst. Ja, und Leverkusen war dann so eine Negativspirale. Die Verletzung von Dennis Heinzmann, der die ganze Saison gefehlt hat, war natürlich auch nochmal ein Ding, was die Mannschaft einfach nicht kompensieren konnte. Ne? Also der Big Man da hat einfach an allen Ecken und Enden gefehlt. Ja, und dann hat es hinten raus nicht mehr gereicht. Wir hatten ein kurzes Hoch nochmal, haben uns dann um Düsseldorf geschlagen zu Hause, im Abstiegskampf. Aber dann kommt das halt, dass man dann in so einer negativen Spirale ist. Und jetzt müssen die Leverkusener dann glauben und den bitteren Gang in die Pro B antreten.
Mhm. Schwenningen genauso. Da gab es größere Probleme mit dem Geld. Die sportliche Konkurrenzfähigkeit hat dann vor allem über die ganze Dauer der Saison und vor allem hinten raus dann stark gelitten. Das einzige Team mit einem Offensivrating unter 100. Das ist eigentlich, das gibt es eigentlich gar nicht normalerweise. Da gab es auch größere Probleme, wie gesagt. Und die sind jetzt als Tabellenletzter abgestiegen, ne?
Ja, ganz genau. Ne? Der Insolvenzantrag, das ist natürlich für die Liga auch nicht schön. Ich meine, das Gute ist, im Vergleich zu früheren Jahren, es gibt viel weniger Clubs, die am Ende dann oder mitten in der Saison Geldprobleme haben. Ja, da gab es ganz andere Zeiten. Jetzt hat Schwenningen erwischt und ist, glaube ich, auch eine logische Konsequenz, dass wir als Tabellenletzte absteigen.
Mhm. Gibt es irgendwie in den vergangenen Jahren, war es ja auch in der Pro A so, dass viele Mannschaften oder einige Mannschaften zumindest dann auch in der Liga bleiben konnten, obwohl sie sportlich abgestiegen sind. Ist da dieses Jahr auch was denkbar?
Wird man sehen. Ne?
Ja.
Ja, also kann man jetzt, glaube ich, noch schwer voraussagen. Die Ligeneinteilung, das ist ja immer so ein Puzzleteil. Ich sag mal, oben hin ist es, glaube ich, relativ klar. Wenn zwei Teams, Pro A-Teams im Finale sind, dann werden die auch rausgehen wahrscheinlich. Und wie es dann unten mit der Sortierung Pro B und so weiter ist, muss man sehen.
Wird dann der weitere Saisonverlauf und der Sommer dann wahrscheinlich zeigen. Robert, Jena war ja auch so ein Thema in dieser Saison.
Ja, Jena ist so ein bisschen der fließende Übergang ins graue Mittelfeld. Die Mannschaft hatte man auf jeden Fall als sicheren Playoff-Kandidaten eigentlich gehandelt. Und dann holen die nur 12 Siege, landen irgendwo im Niemandsland. Sicherlich auch eine der Enttäuschungen der Saison, Jan, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, und sie können sehr froh sein, dass sie noch in Niemandsland geendet sind, weil es drohte so ein bisschen fast das Schicksal wie Leverkusen. Die haben sie überhaupt nicht auf die Kette bekommen, haben den Trainer getauscht und so weiter. Das hat alles nichts genutzt. Und Jena war ja einer oder auch einer meiner Aufstiegskandidaten, ne? Zusammen mit Vechta und Tübingen. Die haben also ziemlich enttäuscht.
Ja, also lieber graues Mittelfeld als dunkle Abstiegszone bei denen. Eine
Ganz
Enttäuschung
genau.
auf ganzer Linie. Jena ja seit Jahren schon so ein bisschen am Planen, wieder in die BBL aufzusteigen oder mit dem Gedanken auch oben mitspielen zu wollen in der Pro A, um dann irgendwann den Sprung schaffen zu können. Dürfte jetzt aber auch schon so ein Rückschlag sein, diese Saison.
Ja, ganz genau. Es muss wieder Neuaufbau her. Mal sehen, ob der Coach jetzt bleibt, Michael May, und die weiter betreuen wird. Aber es ist, wie gesagt, der zweite, dritte Neuanfang. Und ja, so langsam müssen sie mal ins Rollen kommen, dann jeder.
Düsseldorf hat sich ja hinten raus auch noch gerettet. Ich glaube, die wichtigste Personalie war die Nachverpflichtung von CJ Anderson, der vor allem die Defensive gestärkt hat, die lange Zeit das ganz große Problem bei Düsseldorf war. Die hat er so ein bisschen in, ja, wie soll ich sagen, in Struktur gebracht, um dann Düsseldorf tatsächlich in der Liga zu halten, was, glaube ich, lange auch nicht unbedingt so damit zu rechnen war.
Ja, definitiv. Seine Nachverpflichtung war auf jeden Fall ein Schlüssel. Überhaupt, dass Düsseldorf es überhaupt in der Pro A geschafft hat zu bleiben, ist ja auch ein kleines Wunder, sage ich mal. Einer der kleinsten Etats, wenn nicht der kleinste der Liga, ist jetzt auch nicht unbedingt so der klassische Basketballstandort, aber die haben dann nach und nach auch gute Zuschauerzahlen generiert und von daher vollkommen verdient in der Liga geblieben. Der Coach Florian Klapp hat da einen super Job gemacht. Und ich bin gespannt, was nächste Saison mit Düsseldorf passiert.
Dann lass uns doch noch ein bisschen über dieses Mittelfeld sprechen. Es ist nur 3 Siege zwischen Platz 12 und Platz 8. Am letzten Spieltag war ja sehr vieles noch möglich, was die Pro A übrigens, fand ich, sehr cooles Konzept da medial aufbereitet hat in einer Konferenz, in der durch alle Standorte durchgehüpft wurde.
Ja.
Ist das so eng gewesen aus deiner Sicht, wie es da auch gewirkt hat? Also, dass da so viele Mannschaften nochmal reinkommen konnten, dass dann tatsächlich zwischen Platz 12 und Platz 8 nur 3 Siege liegen und so weiter?
Ja, wie gesagt, der Playoff-Kampf da an den letzten Spieltagen war schon Wahnsinn. Wie gesagt, das Ergebnis, wie sieht man, 4 Teams mit 19-15. Dann der 9. war Bochum mit einem Sieg weniger überhaupt. Bochum, die auch eine der positiven Überraschungen in dieser Saison waren. Die haben hinten raus 8 von 10 Spielen gewonnen und haben sich noch vom Abstiegskandidaten zum Playoff-Kandidat gemausert, ne? Also das sind so Geschichten, auch Dresden zum Beispiel, die wirklich positive Überraschungen waren und ja, die Spaß gemacht haben, dass man sich die anschaut.
Zeigt auch das Level im Übrigen in der Liga, in der Pro A, dass du 19 Siege brauchst, um in die Playoffs überhaupt zu kommen als Achter. Wenn wir als Vergleich einfach mal die BBL nehmen, dort werden aller Voraussicht nach 17, vielleicht sogar 16 Siege reichen, um Achter zu werden. Und auch in der Euroleague ist es jetzt von der Dramatik her auch so gewesen, dass du 19 Siege brauchst, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Also da ist schon gehöriger Konkurrenzkampf, eine große Ausgeglichenheit in der Pro A vorhanden, dass sich dann eben bis zum letzten Spieltag auch hingezogen hat.
Ja,
Ja, ganz genau.
überleg dir das mal. Du kannst mit 17-17 bist du in der Pro A 11., also mit 17 Siegen, 17 Niederlagen. Mit 16-18 bist du bei den Nürnberg Falcons auf Platz 12 angekommen. Und das reicht in der BBL dann für den Sieg. Aber wahrscheinlich auch, weil es nicht so die dominanten Mannschaften gab. Also wenn wir da mal ganz oben anfangen bei Vechta, die haben 7 Saisonniederlagen erlitten. Wenn wir mal in die BBL gucken, ich glaube, Bonn steht aktuell bei 2, oder? Ist das so?
Bonn bei 2 und Alba Berlin bei 3 Niederlagen.
Genau, also dass du nicht so diese dominanten Mannschaften mit drin hast. Du hast natürlich bessere und schlechtere Mannschaften, aber insgesamt ist das einfach so eine komplette Fülle an richtig guten Teams, die auf dem selben Qualitätslevel sind.
Genau, und diese Ausgeglichenheit macht in der Pro A einfach auch Spaß, ne? Und das ist auch der Grund, warum so manche Mannschaften wie Paderborn oder Nürnberg oder Trier, die sich alle die Playoff-Teilnahme auf die Fahne geschrieben haben vor der Saison, es nicht geschafft haben. Aber es fehlten denen auch nur 1, 2, 3 Siege. Von daher muss man das auch mal ein bisschen relativieren, ne? Also die Ausgeglichenheit in der Pro A ist wirklich extrem.
Was dann natürlich auch den Abstieg aus der BBL in die Pro A wieder so schwierig macht, weil du kaum rauskommst eigentlich aus dieser Pro A, weil du erstmal eine knüppelharte Hauptrunde zocken musst, alles neu aufbauen musst im Normalfall, also von der Mannschaft her, dann diese knüppelharte Hauptrunde spielen, wo du echt überall gewinnen oder verlieren kannst, um dann in den Playoffs in diesen Serien dich irgendwie durchzusetzen, in diesen Best-of-5-Serien, um bis ins Finale zu kommen und erst dann die Möglichkeit zu haben, wieder aufzusteigen. Also das ist wirklich, Ich glaube, viele, die sich nur für die BBL, nur für die Euroleague interessieren, die sehen gar nicht, wie krass das ist. Ich habe neulich erst für einen Text mit Stefan Niemeyer gesprochen von Rasta Fechter. Und der hatte mir auch gesagt, das ist, sie haben eigentlich seit Jahren einen BBL oder einen BBL-tauglichen Etat, aber es heißt nicht automatisch, dass du deswegen aufsteigst, dass du deswegen hochgehst. So wird es ja wahrscheinlich in diesem Jahr mit Jena auch gewesen sein in die Richtung, oder?
Ja, das stimmt. Und Fechter hat ja letzte Saison hart erfahren am eigenen Leib. Ne? Die schwebten ja auch lange in Abstiegsgefahr. Mhm. Jetzt haben sie die Kurve bekommen, aus mehreren Gründen, haben mit Ty Harrelson einen super Headcoach verpflichtet, sind sehr ausgeglichen, aber sind trotzdem nicht das dominierende Team die Saison in der Liga. Ne? Sie sind heimstark, sie haben kein Heimspiel verloren. Das wird sicher in den Playoffs auch noch eine Rolle spielen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass Fechter da einen Durchmarsch macht heute.
Mhm. Perfekt, dass wir schon bei Fechter gelandet sind, weil dann lass uns doch direkt einsteigen in die Playoff-Serien, um die wir, oder haben wir im Mittelfeld noch was zu besprechen? Gab es da irgendwelche krassen Upsets oder so? Eher nicht so, oder? Du hast ein paar Teams erwähnt, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, die es gerne geschafft hätten, aber...
Ja, genau. Also ich habe Bochum als Positivbeispiel ja schon genannt. Ich denke, Münster muss man da auch nennen, die mit der Verpflichtung von Adi Seifert dann noch im Spätsommer letztes Jahr für Aufsehen gesorgt haben und er sicher auch einschlüsselt war für den letztendlich sicheren Klassenerhalt. Und Münster ist auch ein cooler Standort, 3000 Leute da in der Halle. Also von daher, Münster macht auch Spaß.
Ja, da übrigens zwei kurze Stories dazu. Andi Seifert hat jetzt seine Karriere beendet. Da dürfen wir auf jeden Fall... Jetzt habe ich irgendwo einen Tondoppler drin, so bei Robert war der. Da dürfen wir auf jeden Fall gratulieren zu einer grandiosen Karriere, die er dann da in der Pro A nochmal nicht nur ausklingen hat lassen, sondern auch wirklich nochmal Performance auf höchstem Level gebracht hat. Das ist sehr cool. Und ich war am vergangenen Wochenende in Berlin, also beruflicher Natur, und hatte dann aber Samstagnachmittag Zeit und war bei den Berlin Braves. Die hatten ein Aufstiegsspiel in der Regionalliga, um in die Pro B aufzusteigen. Und ich komme in diese Halle und ich kannte bis dahin natürlich keinen Spieler. Ich bin jetzt bis in die Regionalliga runter auch nicht super informiert. Und dann dachte ich so, hä, wieso spielt dieser große Typ da genau wie Andi Seifert? Diese eckigen Bewegungen im Post, dieser Mini-Hook. Und dann hat er einen Korb gemacht und der Hallensprecher hat dann den Namen ausgerufen. Das war Martin Seifert, das war der kleine Bruder von Andi Seifert. Und sie sind sich so sehr ähnlich in dieser Spielanlage. Das ist schon, das war echt krass. Das hat mich vom Hocker gehauen. Okay, ja. Aber dann machen wir doch das Mittelfeld zu und gehen rüber zu den Playoff-Serien. Und da bleiben wir direkt bei Fechter. Da haben wir gerade schon angefangen. Die haben die Hauptrunde als Erster abgeschlossen in der Tabelle. Du hast gesagt, das ist nicht der große Favorit, beziehungsweise vielleicht schon der Favorit, aber das konstanteste Team der Hauptrunde, ohne wirklich alles wegzudominieren. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ganz genau. Robert hat es gesagt, sind zwar Erster geworden, haben aber auch 7 Niederlagen passiert, alle in der Fremde übrigens. Und wir haben die Spiele gegen die Top-Teams auch immer gesplittet, ne? Also zu Hause geschlagen, Tübingen, Karlsruhe, und Gießen, dann aber jeweils auswärts verloren. Also ich denke, es wird eine große Rolle spielen, dass Rasta den Heimvorteil bis zum Finale hat, aber die sind auswärts durchaus schlagbar, vor allem in so einer ausgeglichenen Pro A wie in diesem Jahr.
Mhm. Gibt ja auch ein paar interessante Zahlen zu Rasta Fechter. Eine, die ist ganz ungewöhnlich für einen Tabellenführer. Sie haben die dritthöchste Turnover-Quote der Liga mit 17,8%. Das ist wirklich ein relativ hoher Wert, auch allgemein im Basketball verglichen. Sie verlieren also den Ball relativ häufig, verlieren auch mal schnell den Flow in der Offense. Wie schaffen sie es denn trotzdem so erfolgreich zu sein, aus deiner Sicht?
Ja, sie sind unheimlich ausgeglichen. Ne? Sie spielen erstens physisch, sie haben aber auch jetzt nicht den Überflieger, sage ich mal, den Scorer. Sie haben 3 Spieler, die rund 15 Punkte pro Spiel machen, sind schwer auszurechnen, haben gute Deutsche, wie gesagt, mit Ty Harrelson, einen guten Rookie-Coach für die Liga. Also es kommt schon einiges zusammen, warum sie da Erster geworden sind. Sie sind das beste Freiwurf-Team, schießen 80% von der Linie, haben die beste Wurfquote mit fast 50%. Also es gibt schon gute Gründe, warum sie in der Hauptrunde Erster geworden sind.
Thema deutsche Spieler ist ja nochmal in der Pro A nochmal wichtiger als in der BBL. Vielleicht können wir da auch mal ganz kurz die Leute nochmal auf einen Stand bringen, oder?
Ja, machen. Zum
Genau, also
Beispiel.
du brauchst immer zwei Deutsche auf dem Spielfeld, ne?
Ja, genau.
Deshalb noch wichtiger als in der BBL, weil du die nicht nur auf der Bank irgendwo sitzen lassen kannst, mit sechs Ausländern quasi eine Sechser-Rotation spielen, in der Theorie jetzt, sondern
Ja.
auch mit allem Weiteren, ne?
Ja, genau. Und da macht sich halt auch so Konzepte von Clubs positiv bemerkbar, die stark auf die Jugendarbeit setzen. Ne? Zum Beispiel Rastatt Vechta ist jetzt auch wieder das beste Beispiel, die unheimlich viel in der Jugendförderung machen. Ne? Also das NBBL-Team und das JBBL-Team sind jetzt beim Top 4 in Frankfurt dabei. Pro A ist die erste Mannschaft, Tabellenerster. Pro B spielt die zweite Mannschaft das Halbfinale. Und gerade in der Pro B, in der Mannschaft, spielen unheimlich viele junge Talentierte. Also wird in den nächsten Jahren auch was nachkommen. Der Unterbau in Vechta ist also exzellent.
Auch das natürlich dann wieder auch perspektivisch schön für eine BBL, da auch eine Mannschaft drin zu haben, falls es denn klappen sollte. Bei Vechta weiß man übrigens, dass die finanziellen Voraussetzungen haben, auch die hallentechnischen Voraussetzungen haben. Also die werden ziemlich sicher da die Möglichkeit bekommen, die Lizenz erteilt zu bekommen, wenn sie denn aufsteigen. Also da ist schon
Ja.
vieles im Wachsen und das könnte auch wieder so ein Bundesligist werden, wie wir schon drüber gesprochen haben, der nicht irgendwie aufsteigt, um von allen abgeschlachtet zu werden und mit drei Siegen wieder absteigt, sondern das ist schon auch ein Team, das dann da oben mitzocken kann.
Ja, definitiv. Aber Sie müssen erst mal das Pro A-Finale erreichen, ne?
Genau.
Und das ist schwer genug, sage ich mal. Also, das ist kein Selbstläufer.
Genau. Lass uns doch über die Serie sprechen, weil sie gegen Hagen spielen. Ganz interessant, Robert hat gesagt, das ist einer der traditionellsten Standorte überhaupt, die es da in der Basketballlandschaft in Deutschland gibt. Phoenix Hagen seit 2018 zum ersten Mal wieder in den Playoffs und das nur, weil sie am letzten Spieltag richtig einen rausgerockt haben und noch Achter geworden sind.
Ja, JJ Mann hat einen rausgerockt, ne? 40 Punkte im letzten Spiel gegen Paderborn. Der hat die in die Playoffs geworfen. Ne? War eine super Stimmung in der Halle. Über 3000 Zuschauer. Das war so wirklich dieses alte Hagen-Feeling, was man kennt aus der altehrwürdigen Ischelland-Halle, dass da am Heuboden die Fans jubeln und die haben die Mannschaft auch nach vorne getragen. Ne? Und ich meine, es ist 102 zu 98 für Hagen gegen Paderborn ausgegangen. Kann man also sehen, wie knapp es war.
Der Sieg natürlich dringend nötig, ansonsten wären sie nicht Achter geworden. Was haben die Hagener allgemein für eine Saison gespielt? Was ist das für eine Mannschaft, die dann da auf Vechta trifft?
Ja, das ist ja so up and down war es für die Hagener. Sie haben mit JJ Mann natürlich einen Go-To-Guy in großen Positionen. Sie haben mit den beiden Ex-Gießen und Tim Uhlemann und Bjarne Kauser auch BBL-erfahrene Jungs da drin. Marcel Kessen spielt eine gute Saison als deutscher Big Man mit 13,9 Punkten und 6,4 Rebounds. Also die können schon Basketball spielen. Ne? Es war und die Playoffs waren für Hagen so das große Sehnsuchtsziel in den letzten Jahren. Ne? Du hast gesagt, 2018 das letzte Mal, also 5 Jahre haben sie es nicht geschafft. Jetzt sind sie wieder da und mit den Zuschauern im Rücken kann da auch gegen Rastatt Vechta was gehen.
Den Tipp werden wir gleich abgeben. Wollen wir natürlich von dir hören, was du denkst, wie diese Serie ausgeht. Was ich
Ja.
extrem interessant an dieser Serie finde, dass du auf der einen Seite Vechta hast, die eigentlich eine Mannschaft ist, die an der Tabellenführung steht, die aber relativ viele Turnover und Fehler produziert in der Offensive, trotzdem ganz gutes Offensivrating hat. Du hast es schon angesprochen, warum? Wegen den Trefferquoten und so weiter. Bei Hagen dagegen hast du eine Mannschaft, die ein sehr langsames oder ein relativ langsames Pace spielt, dadurch aber sehr kontrolliert, haben die wenigsten Turnovers der Liga, nur in 13,3% der Fällen verlieren die im Angriff den Ball. Also das ist schon irgendwie auch so ein Gegengewicht gegeneinander, oder? Es sind so zwei verschiedene Basketballphilosophien, die da aufeinandertreffen.
Ja, absolut. Und das macht es auch so interessant. Ne? Also wie gesagt, es wird, glaube ich, kein Durchmarsch von Vechta geben, wenn Hagen das erste Heimspiel am Sonntag gewinnt und dann möglicherweise ausgleichen kann, dann ist das eine offene Serie. Ne? Und dann hat man diese Überlegung, Vechta geht auf jeden Fall hoch, ist dann schon mit dem Fragezeichen verbunden. Also ich traue Phoenix auf jeden Fall zu, dass die Vechta sehr, sehr gerne ärgern können.
Da kommt Ihnen bestimmt auch der Modus entgegen. Auch der ist ja ein bisschen anders als in der BBL und in der Euroleague, wo in diesem Jahr 2-2-1 gespielt wird, also zwei Heimspiele beim besser Platzierten, dann zwei Auswärtsspiele, wenn es die überhaupt geben muss oder wenn es bei einem bleibt, 3-0-Serie, dann ist es da schon vorbei. Und dann das letzte Spiel wieder beim besser Platzierten. Ist ja in der Pro A dieses Jahr anders.
Ja, also wird das Heimrecht immer gewechselt und gerade in der Serie Tübingen gegen Bremerhaven, die freuen sich, dass sie zwei Tage nach dem Spiel in Tübingen dann nach Bremerhaven hoch müssen. Also von daher ist schon eine Strapaze, sage ich mal, vor allem, weil es dann relativ eng aufeinander folgt, die Spiele. Aber gut, ist halt so.
Ja, und da aber für Hagen dann natürlich der Vorteil, gleich Spiel 2 schon zu Hause zu haben, gegen ein auswärts möglicherweise anfälliges Fechter, dass es dann, dann da direkt schon 1-1 steht. Also da ist auf jeden Fall schon Druck vorhanden, wenn du dieses eine Spiel gewinnst in Hagen, als Hagen, dann hast du auf jeden Fall Spiel 4 auch nochmal daheim. Gute Voraussetzung für eine schöne Serie. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Ja, ich habe mal 3-1 für Fechter getippt. Ich glaube schon, dass sie den Auftakt am Freitag, wo ich auch dann da sein werde, gewinnen werden. Wenn Hagen eine Chance haben will, müssen sie das erste Heimspiel eigentlich gewinnen. Wenn es dann 1-1 steht, dann fängt Fechter vielleicht an zu überlegen und dann hätte Hagen vielleicht auch eine Chance in Fechter. Ne? Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Raster die besseren Karten hat.
Okay, wunderbar. Dann machen wir da auf jeden Fall mal einen Haken dran. 3-1 Fechter, sagt unser Experte. Ich bin sehr gespannt, ob es dann Fechter oder Hagen im Halbfinale ist. Robert, nächste Serie. Ja? Ah, ich habe gedacht, du wolltest noch was sagen, Jan, sorry.
Nein, alles gut.
Robert, wie sieht es bei dir aus? Tübingen, Bremerhaven sind ja auch zwei Basketball-Traditionsstandorte, ne?
Ja, es sind zwei Traditionsstandorte und da haben wir diese Reisestrapazen, die Jan eben angesprochen hat, die da schon natürlich eine massive Rolle spielen. Beide Teams werden jetzt vermutlich nicht mit dem Flugzeug reisen, sondern müssen sich da wirklich stundenlang in dem Bus sitzen, um von A nach B zu fahren und dann tags drauf wieder Retour und wieder Retour. Also da finde ich, glaube ich, wäre es auch für die Pro A ratsam, auf diesen 2-2-1-Modus zu gehen, der natürlich sportlich schon andere Tücken mit sich bringt, als quasi immer abwechselnd zu spielen. Aber allein aus Sicht der Regeneration für die Spieler und so weiter, glaube ich, wäre das hier schon hilfreich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die Tübinger sind Favorit in dieser Serie. Jan hat es schon anklingen lassen. Wenn sie denn ins Finale kämen, sie sind ja quasi der zweite Seed in der Pro A, würden sie vielleicht sogar wieder in die BBL hochgehen. Fände ich eine spannende Angelegenheit. Bremerhaven natürlich auch ein alter Bekannter in der BBL, jetzt als Siebter in die Playoffs gekommen. Ich erwarte eine ausgeglichene Serie, aber schon mit Vorteilen für die Tigers Tübingen.
Ja, das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter erläutern. Allein übrigens der Punkt des Natur, wenn man mal ein bisschen so an die Natur denkt, an CO2-Verschwendung und so weiter, macht dieses Tübingen-Bremerhaven-Ding nicht ganz so viel Sinn. Aber lass uns lieber aufs Sportliche gucken. Tübingen fangen wir an, die waren besser gesetzt. An zwei hast du gerade schon gesagt, Robert. 8 Spieler aus diesem Kader kennen diese Playoff-Situation schon, haben schon letztes Jahr diesen tiefen Playoff-Run für die Tigers da mitgenommen. Das könnte auf jeden Fall zum Vorteil werden, oder, Jan?
Ja, also Tübingen ist seiner eigenen Planung voraus. Ne? Die waren letztes Jahr schon sportliche Aufsteiger, sind dieses Jahr wieder ganz oben mit dabei. Die haben sie einen 3-Jahres-Plan gegeben, nachdem sie eigentlich erst nächstes Jahr aufsteigen wollten. Ne? Es hätte letztes Jahr schon geklappt, hätten sie das Geld dafür gehabt. Dieses Jahr, glaube ich, werden sie das Risiko, wenn es denn eins ist, und die sportliche Qualifikation schaffen, werden sie eingehen. Das haben sie schon so durch die Blume anklingen lassen, dass sie alles versuchen, das den notwendigen Etat zusammenzukriegen. Und es wäre ja auch verdient. Ne? Also ist eine sehr, sehr coole Truppe, sehr aggressiv, sehr schön anzusehen. Danny Jansson macht einen super Job da seit 2020. Also von daher wäre es schon, hätten es die Tigers schon verdient, im nächsten Jahr BBL zu spielen.
Mhm. Gerade Danny Jansson finde ich einen super interessanten Typen, der vor allem sehr gut mit jungen Spielern arbeiten kann. Ich habe den schon länger auf meinem Radar, den ich immer wieder beobachte, weil er in Ulm die zweite Mannschaft in die Pro A geführt hat und dann dort auch mit wirklich guten Leuten, unter anderem Till Pape damals bei den Ulmern, und David Krämer in der Pro A dafür Furore gesorgt hat, ist dann wieder abgestiegen, aber er hatte trotzdem eine Top-Mannschaft aus ausschließlich Jugendspielern, die er da wirklich geformt hat und ist dann ja nach Tübingen gegangen zum Konkurrenten quasi, zum Derby-Konkurrenten, der dann aber in der Pro A unterwegs war, um dort jetzt wieder 2 Jahre in Folge so eine starke Leistung aus seiner Mannschaft rauszuholen. Das ist ja nach wie vor so eine junge, bissige Mannschaft, die einfach Bock hat auf Basketball spielen, die Bock hat auf Teamplay. Das sieht man übrigens auch an den Assists, die sie verteilen. 68% ihrer Punkte geht einem Assist voraus. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Also steht dafür, dass sie extrem gutes Teamplay haben. Sie haben das drittbeste Offensivrating und sind vor allem, was du auch schon angesprochen hast, defensiv absolute Spitzenklasse in der Pro A. Sie haben ein Defensivrating von unter 100. Da ist der Wert bei 99,3. Das ist absurd gut. Das ist Wahnsinn. Nach 34 Spieltagen sehr viel besser geht's nicht. Dazu eine gute Rim Protection. Sie forcieren viele Turnovers beim Gegner, haben eine hohe Steal-Quote. Also da ist alles irgendwie auf diesen Defensivdruck und auf Rim Protection ausgelegt. Oder da haben sie genau auch die Spieler dafür.
Ja, ganz genau. Das ist der Janssen-Style, ne? Den er seit 2020 in Tübingen vorlebt, sage ich mal. Ich glaube, die Jungs, die hängen an seinen Lippen. Er ist ein Players-Coach, er macht die Jungs alle besser. Und von daher ist das schon eine spannende Geschichte, die derzeit in Tübingen geschrieben wird.
Mhm. Und die hätten ja zumindest mit der Paul-Horn-Arena in Tübingen auch die inhaltlichen Voraussetzungen beim Hallenthema. Ich kenne das ganz gut. Ich habe in Tübingen studiert und hatte die Tigers da immer so peripher mitverfolgt, obwohl sie da in der Saison abgestiegen sind. Aber die haben zumindest die Hallenkapazitäten. Wie es dann finanziell aussieht, muss man natürlich schauen. Wenn denn sie gegen Bremerhaven in dieser Serie überhaupt gewinnen. Und Bremerhaven ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, weil die eins der heißesten Teams aktuell sind. Die sind ganz übel in die Saison reingestartet, aber jetzt im Schlussspurt haben die sich irgendwie gefunden.
Ja, das stimmt. Wir haben jetzt 7 Siege aus den letzten 10 Spielen geholt. Nur Karlsruhe und Bochum waren da, glaube ich, besser. Haben also den 7. Platz im Endspurt sich geangelt, sage ich mal. Und ja, also Bremerhaven ist ja auch ein alter Bundesliga-Standort. Steven Kier als Head Coach, auch ein erfahrener Trainer, macht da auch einen guten Job. Eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Könnte ich jetzt gar keinen so hervorheben. Mhm. Wichtig war die Verpflichtung von Kelly Thomas im Februar kam er. Der hat ihm nochmal so das letzte gegeben, was ihm vielleicht noch gefehlt hat. Zum Beispiel 7 großer Power Forward, offensiv stark, defensiv gut. Also von daher, er war so ein bisschen der Schlüssel dafür, dass sie in den letzten Wochen so gut auch performt haben.
Mhm. Bremerhaven auch mit einer guten Offensiv-Rebound-Quote von 29%, das ist relativ weit oben in der Tabelle der Offensiv-Rebound-Percentage. Da muss, glaube ich, Tübingen ein bisschen aufpassen, dass sie das kontrollieren, dass sie ihnen dadurch auch die zweiten Chancen nehmen, die einfachen Punkte nehmen, sie bei niedrigen Quoten halten und dann würde das Ding wahrscheinlich eher in Richtung Tübingen tendieren. 2-7, was hast du da getippt?
Ja, habe ich auch ein 3-1 getippt für Tübingen. Ich glaube schon, dass die Tigers da auf lange Sicht die besseren Karten haben. Ich würde Bremerhaven, vor allem in Bremerhaven, auch einen Sieg zutrauen. Aber letztendlich glaube ich schon, dass sich Tübingen da durchsetzt.
3-1 würde bedeuten, dass auch Tübingen dann zweimal nach Bremerhaven hoch muss, was das für Reisestrapazen dann mit sich bringt und dann im weiteren Verlauf der Playoffs dann noch bedeuten würde. Das ist auch spannend zu beobachten, aber auch immer schwer isoliert zu betrachten, ist natürlich auch klar.
Ja, vielleicht ist es ja Anreiz genug für sie, 3-0 zu gewinnen, das weiß ich nicht.
Ja, aber, wahrscheinlich, ja. Wenn du dir dafür so 1600 Kilometer Fahrt sparen kannst, also hoch und runter, dann wirst du wahrscheinlich nochmal ein paar Prozentpunkte drauflegen. Ich glaube, nur von Robert wäre es noch weiter nach Bremerhaven wie von Tübingen.
Ich war noch nie in Bremerhaven, aber ich denke, es ist ziemlich weit.
Ja, es ist noch nördlich von Oldenburg, Robert, und das war schon relativ weit für dich. Was waren das auch?
Oldenburg
850 Kilometer, irgendwie sowas?
Oldenburg waren gute 800 Kilometer, ja. Ist schon weit.
Schon weit.
Wahnsinn, ne?
Karlsruhe liegt näher im Übrigen, der Tabellendritte, die ja spielen werden gegen Quakenbrück in der dritten Serie. Auch, glaube ich, eine ganz spannende Serie. Karlsruhe, vielleicht das Team der Stunde in der Pro A. 9 der letzten 10 gewonnen zum Ende der Hauptrunde. Einen sehr, sehr guten deutschen Kern mit Maurice Pluskota und Basumana Kone. Was ist da zu erwarten, Jan, von dieser Serie?
Ja, da hätte man eigentlich, wenn man Mitte der Saison geschaut hätte, hätte man es eigentlich umgekehrt erwartet, dass Quakenbrück Dritter wird und Karlsruhe vielleicht Sechster. Quakenbrück war so lange Zeit die dritte Kraft in der Liga hinter Vechta und Tübingen. Die haben zum Schluss hin aber stark abgebaut. Also die haben, glaube ich, die letzten 6 Spiele verloren, genau, die letzten 6, und nur 3 der letzten 10 Spiele gewonnen. Also die sind nach unten durchgereicht worden auf den Playoff-Rängen. Dadurch haben sie natürlich auch den Heimvorteil verloren. Und Karlsruhe, ja, Robert hat es gesagt, die sind absolut heiß, ne? Haben 2 starke Deutsche, Pluskota, Kone. Ja, spielen auch aggressiv, sind die drittbeste Heimmannschaft in der Liga. Also von daher denke ich, ja, in Karlsruhe kann was gehen. Ob es bis ins Finale reichen würde, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber die erste Runde zu überstehen, traue ich Ihnen durchaus zu.
Da hält übrigens unser Hörer Jonas, der mir extra geschrieben hat, dagegen. Er hat gemeint, das ist sein Geheimtipp für den Aufstieg. Er ist eigentlich Gießen-Fan, aber beobachtet die Pro A da auch sehr genau. Und sein Geheimtipp für den Aufstieg ist Karlsruhe. Was ich da ganz interessant finde einzuordnen, wir haben ja vorhin von traditionellen Standorten gesprochen, mit Basketball und so weiter und so fort. Und Karlsruhe ist jetzt keine Riesenstadt und Heidelberg direkt daneben oder zumindest in der Nähe und so weiter und so fort. Aber die PS Lions Karlsruhe ist ja nicht die Karlsruhe Mannschaft, die mal in der BBL gespielt hat, sondern die haben die BG Karlsruhe in Karlsruhe als Nummer 1 quasi schon abgelöst. Und dann gibt es auch noch den Kit SC, der auch noch in der ersten Region mit zockt oder vielleicht schon mittlerweile in der Pro B. Also
Ja.
das ist krass, was es da für eine hohe Dichte gibt. Und du schaffst es trotzdem, so eine Mannschaft zusammen zu basteln und auch in der Stadt auch so eine gewisse Euphorie für die PS Lions irgendwie zu etablieren, ne? Also finde ich zumindest, dass man das auch in der Halle auch merkt.
Ja, definitiv. Und der Schlusssport, da hat das auf jeden Fall nochmal befeuert, ne? Also die sind heiß, die wollen auf jeden Fall so weit wie möglich kommen in den Playoffs. Ob sie schlussendlich den Sprung so, der sportlich ja, gelingt, ob sie es dann machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber überhaupt die Tatsache, dass sie als Tabellendritter die Hauptrunde abgeschlossen haben, jetzt gute Chancen haben gegen Adlern, zumindest eine Runde weiterzukommen, das ist für Karlsruhe schon aller Ehren wert.
Ich habe noch vor, wahrscheinlich was ist es 8 Jahre her oder was, gegen Karlsruhe in der zweiten Regio gezockt und da hatten die schon alles in die Mannschaft gepumpt, was irgendwie möglich war. Die wollten unbedingt hoch und dann bei meinem Bruder immer in der ersten Regio noch zugeschaut bei denen. Die sind dann relativ schnell auch in die Pro B. Ich glaube, die sind sogar direkt durchmarschiert durch die erste Regio. Und das ist schon immer wieder erstaunlich, wenn du solche Mannschaften dann irgendwo wieder siehst, so mit Ambitionen auf die Bundesliga, was dann da auch an so einem Standort entstehen kann. So, die gehören jetzt einfach faktisch zu den 21 besten Mannschaften aktuell in Deutschland, die es so zu bieten gibt. Also das ist schon krass. Ja, aber bei Karlsruhe, kleines Problem, was sein könnte, sie haben nicht besonders viele Shooter und sie sind schon undersized. Also sie haben nicht besonders viele große Leute, das merkt man dann im Rebound, wo sie nur Durchschnitt sind und in der Rim Protection, wo sie sogar eher unterdurchschnittlich sind. Da könnte so ein kleiner Tick liegen, wo sie Probleme kriegen könnten. Aber interessante Personalie übrigens noch, Ben Chungu, oder? Er ist von den MHP-Riesen weggegangen in die zweite Liga und ist dort jetzt guter Spieler. Finde ich auch interessant.
Ja, definitiv. Also können wir gespannt sein, was wir in den Playoffs von ihm erwarten können.
Was können wir denn von Artland erwarten, Jan?
Ja, das ist die Frage. Wie gesagt, wir haben zuletzt sehr geschwächelt, wie gesagt, 6 Spiele verloren. Wir haben mit Jannis Hund einen wichtigen Rollenspieler auch verloren mit Verletzungen. Der hat sich Mitte April einen Knochenbruch in der Hand zugezogen. Der wird also nicht mehr spielen können. Ist auch eine Schwächung für die Dragons. Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Saison für die Quakenbrücker. Dafür, dass sie letzte Saison sportlich abgestiegen wären eigentlich und jetzt lange Zeit sehr gut lagen im Playoff-Rennen. Also ich traue denen auch was zu. Vor allem zu Hause denke ich schon, dass sie Karlsruhe da fordern können. Ist auch für mich die engste Serie, die ich getippt habe. Ich habe getippt, dass jeder sein Heimspiel gewinnt. dass dann 3-2 für Karlsruhe am Ende ausgeht.
Okay. Ja, das ist spannend. Also Artland ist ja auch eine von den besten Auswärtsmannschaften, Robert, ne?
Absolut. Nur eine von vier Mannschaften in der Pro A, die 10 Siege auswärts geholt hat. Und natürlich, sie haben keinen Heimvorteil in der Serie gegen Karlsruhe. Das heißt, wenn sie weiterkommen wollen, müssen sie mindestens einmal auswärts gewinnen. Dass sie das drauf haben, glaube ich, haben sie in der Saison immer wieder bewiesen. Und ich glaube, es wird in dieser Serie ganz viel von diesen ersten beiden Spielen abhängen. Schafft es Karlsruhe da auf 2-0 zu stellen? Gehen sie wahrscheinlich durch. Aber vielleicht gelingt es ja den Dragons, das erste Spiel schon zu klauen gegen Karlsruhe, was natürlich extrem schwer werden wird. Aber wenn sie da vielleicht in den Stil landen könnten, könnte ich mir auch hier eine Überraschung vorstellen. Also ich glaube hier der Beginn der Serie entscheidend für den Verlauf.
Ja, also das komplette Wochenende jetzt, auch interessant. Defensive Rating, übrigens sind sie Vierter. Also sie sind eine Mannschaft, die sich nicht über die Offensive definiert. Da sind sie nur 14. im Offensive Rating. Da haben sie wirklich Probleme. Aber defensiv sind sie stark. Und das ist gerade in den Playoffs immer eklig zu spielen, so Mannschaften, die sich auf die Defensive konzentrieren. Weil du halt liefern musst. Du musst halt einfach irgendwann treffen gegen solche Mannschaften, um das dann mal so ein bisschen aufzuknacken. Aber es ist natürlich auch das Duell zwischen der aktuell oder eine der heißesten Mannschaften, 9 der letzten 10 gewonnen bei Karlsruhe und Adlin dagegen 6 in Folge verloren. Also mit welcher Form die dann auch in die Playoffs reinstarten, wird auch nochmal interessant zu sehen sein. Wir dürfen gespannt sein. Jan, du sagst 3-2 für Karlsruhe. Da wollen wir doch mal gucken. Ich freue mich, also das wäre geil, wenn das so käme. So ein Spiel 5 tut nie schlecht.
Das stimmt. Aber ich fürchte, meine Tipps werden alle ins Bodenlose gehen. Also von daher.
Ach, so ist es doch immer. So ist es doch immer. Deswegen machen wir das Ganze doch. ja, okay, du hast gesagt, 3-6 ist deine knappste Serie, die du getippt hast. Finde ich interessant, weil es gibt ja noch das Duell zwischen 4 und 5. Gießen gegen Dresden nämlich. Die siehst du deutlicher, die Serie.
Ja, ist nichts gegen Dresden oder auch nichts gegen Gießen. Dresden, die spielen sowieso in der Cinderella-Saison dieses Jahr. Also als Aufsteiger in die Playoffs ist granatenmäßig. Der Coach Fabian Strauß macht einen super Job da. Eine tolle Mannschaft. Dresden hat zwei Deutsche als Topscorer, was ich auch nicht so oft finde, mit Daniel Kirchner und Lucien Schmikale. Das ist auch absolut ungewöhnlich. Die haben mit Chase Adams einen absoluten Routinier in der Mannschaft, der aber gar keine Forderung stellt. Der spielt seine 25 Minuten, macht 8 Punkte und so und ist immer da, wenn er gebraucht wird. Also die Titans, da entsteht, glaube ich, auch was Großes. Die sind jetzt, wie gesagt, das erste Jahr sicher in der Liga geblieben. Mal sehen, was da in Zukunft noch geht.
Chase Adams, du hast es angesprochen, einer der wichtigen Spieler, mit seinen 34 Jahren, ganze 4 Jahre älter als der Head Coach, Fabo Strauß.
Ja. Yeah.
Auch crazy, ne?
Ja.
Yeah. Das ist auch so eine kleine Cinderella-Story, die noch nicht so groß beschrieben wurde in der Basketballwelt, dass da einfach gerade ein 30-Jähriger in Dresden an der Seitenlinie steht, der eine Mannschaft da als Aufsteiger direkt in die Playoffs führt und das auch noch auf Platz 5, also jetzt nicht irgendwo, sondern da auf Platz 5. Schon krass. Hat das, die Titans spielen ja einen sehr frischen Spielstil, einen sehr jungen Spielstil, einen sehr modernen Spielstil. Glaubst du, dass das auch damit zu tun hat?
Ja, glaube ich schon. Also Fabian Strauß ist relativ lange schon in Dresden. Die Mannschaft ist mit ihm gewachsen, sage ich mal. Viele spielen schon das zweite oder dritte Jahr unter ihm. Die kennen sich, die vertrauen sich. Wie gesagt, es macht Spaß, da zu spielen und ich glaube, das Umfeld in Dresden ist auch so, dass man da mittelfristig durchaus die BBL in Angriff nehmen kann. Ob das mit Fabo Strauß dann passiert oder nicht, bleibt dahingestellt, aber er macht auf jeden Fall einen super Job, so viel steht fest.
Über den Basketball im Osten der Republik hat übrigens unser Ostbeauftragter auch geschrieben, in der aktuellen Big, da gerne mal reinlesen, warum es den Aufschwung Ost aktuell gibt. Auch sehr, sehr interessant, was der da so zu erzählen hat in seinen Artikeln. Wirklich mega interessant. Und der junge Spielstil, den ich angesprochen habe, den kann man auch kurz in Zahlen ausdrücken. Sie spielen das vierthöchste Tempo, haben fast 76 Angriffe pro Spiel, haben als nur eins von zwei Teams über 1000 Dreier geworfen in diesen 34 Spielen. In der BBL sind es aktuell auch zwei Mannschaften, die über 1000 Dreier geworfen haben. Also das ist ganz, ganz interessant. Und noch über einen Namen bin ich gestolpert, nämlich den von Kapitän Georg Vogtmann, der auch mit von der Partie ist bei den Dresden Titans. Auch den kennt man natürlich, diesen Nachnamen.
Ja, ist der kleine Vogtmann. Ich glaube, der ist nur 2,13 groß, deswegen.
Ja, genau, 2,13 Meter, ja, ist der Kleine. Sehr gut. Gegner und damit das letzte Team, das wir hier in den Playoffs besprechen wollen, sind die Jobstairs Gießen 46ers, noch Jobstairs Gießen 46ers. Vielleicht müssen wir da auch mal noch ganz kurz davor das Ganze einordnen. Jobstairs hat bekannt gegeben, zur nächsten Saison ihre Hauptsponsoraktivität zurückzubauen, nicht mehr Hauptsponsor zu sein, um es einfach zu formulieren. Und dazu kam jetzt auch eine Meldung raus durch einen Informanten, der nicht namentlich genannt werden wollte, in einer Zeitung, dass auch das Eigenkapital von 1,5 Millionen Euro aufgebraucht sein soll, dass da wohl dass es wohl lichterloh brennt, aber irgendwie keiner so richtig davon erfährt. Das ist auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Ist es bei dir, hast du schon gehört, Jan, was da
ja, Phase ist? Ja, aus Gießen hört man ja leider selten Gutes, was das Finanzielle angeht. Und dass sie immer große Probleme haben. Das stimmt. Das Gute ist, dass sich die Mannschaft da wirklich beeindrucken lässt. Ne? Also sie haben in den letzten 10 Spielen, jetzt 8 Spiele gewonnen, sind auf Platz 4 geklettert, haben den Heimvorteil in den Playoffs. Und Kapitän Nico Braun hat auch gesagt, das, was drumherum passiert, interessiert uns gar nicht so wirklich. Wir wollen unsere bestmögliche Leistung bringen und das machen sie im Moment. Ne? Sie haben Frankie Gnakovic, den ja, Trainer Fuchs, ne? Hat Heidelberg in die erste Liga gebracht. Alleine er wäre schon Aufstiegsgarant, sage ich mal. Was damit jetzt letztendlich passiert, ob der Hauptsponsor geht oder ob sie einen neuen haben oder so, ist im Moment, glaube ich, für die Mannschaft sekundär, für die Zuschauer übrigens auch. Es waren jetzt gegen Vechta am letzten Hauptrundenspieltag, da haben sie gewonnen mit 86-77, waren auch 3.000 Zuschauer da. Also die Unterstützung ist da, deswegen wäre es schade, wenn es im Endeffekt am Geld scheitern sollte.
Auf jeden Fall. Übrigens auch nochmal Hörer Jonas uns da auch geschrieben, dass es gerade in Gießen endlich mal wieder Playoffs gibt und dass da ein richtiger Hype ist und dass es echt Bock macht, da wieder in die Halle zu gehen. Ist also auch genau das, was er da gesagt hat. Robert, Frankie Gnatovic, Jan hat es gesagt, eigentlich Aufstiegsgarant, hat es ja letztes Jahr mit den Heidelbergern geschafft. Ich glaube, das ist sehr, sehr viel wert, so einen erfahrenen Mann da an der Seitenlinie zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Er weiß, wie die Playoffs funktionieren, vor allem auch in der zweiten Liga. Und das könnte auch in dieser Serie, glaube ich, den Ausschlag geben, dass Gießen doch einfach sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Feld einen Ticken mehr Erfahrung einfach hat. Darum glaube ich, dass Gießen hier relativ klar durchgehen wird. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das die klarste Serie sein wird, die wir sehen werden. Mein Gefühl sagt 3-0.
Was sagt dir dein Gefühl, Jan?
Ich habe da 3-1 getippt. Ich glaube auch, dass Gießen da erfahren hat. Ich glaube auch, dass es aber auch die Situation ist. Ne? Also Gießen möchte so weit wie möglich kommen, um eventuell über einen Aufstieg nachdenken zu können. Dresden ist jetzt schon, sage ich mal, sehr zufrieden mit ihm. Die werden sehr happy sein, dass sie überhaupt Playoffs spielen. Da wird vielleicht der allerletzte Funken Einsatz ist dann vielleicht nicht so dabei. Deswegen glaube ich auch, dass Gießen da die Nase vorn haben wird.
Mhm. Vielleicht auch nochmal ein paar Zahlen, die wir rausgesucht haben zu den Gießenern. Die sind am Offensiv-Rebound sehr stark, eher weniger Teamplay, mehr 1 gegen 1. Nur 53% der Körbe sind einem Assist nachgehend. Ist der drittniedrigste Wert, nur noch vor Düsseldorf und Trier. Die beiden haben noch weniger Assists. Aber viel 1 gegen 1, gehen gerne mal an die Freiwurflinie, aber gewinnen auch viele knappe Spiele. Auch da hätten wir es dann wieder mit dem Thema der Erfahrung. Jetzt habe ich noch eins aufgeschnappt, was ich sehr interessant fand, wo ich auch nochmal nachfragen möchte, ob da vielleicht bei euch irgendwie schon mal eine Info durchgekommen ist zum Thema der Gießener nämlich. Das hatte ich aufgeschnappt bei Courtzeit Pro A, bei dem Twitter-Account. Also wenn ihr euch für die Pro A interessiert, dann folgt da gerne mal. Da gibt es immer sehr, sehr interessante Sachen zu lesen. Und da hatte ich irgendwo gelesen, dass Enos Wolf wohl in einem möglichen Halbfinale gegen Vechta nicht spielen dürfte, weil er da eine Vertragsklausel ist. Habt ihr da schon mal irgendwas von gehört? Jan, du vor allem?
Nichts gehört, aber kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, also gibt's ja, haben wir in der BBL neulich erst gehabt, dass da, wo war denn das der Fall? Bayreuth gegen Crailsheim, dass da Otis Livingston nicht hätte spielen dürfen, dann haben die halt die Vertragsstrafe quasi in Kauf genommen, haben ihn trotzdem spielen lassen. Das wäre natürlich eine Option. Aber Richtung Halbfinale habe ich das noch nie gehört.
Ja, wie gesagt, ich habe davon auch offiziell nichts gehört. Es wäre natürlich eine herbe Schwächung für Gießen, weil Enos Wolf ist ja von Pächter gekommen mit einer Saison, liefert aber 10,5 Punkte ab, fast 7 Rebounds, ist 2,14 Meter groß, also der wird vermisst werden, wenn er nicht spielen darf. Und da das Bruderduell fällt er dann auch aus gegen seinen Bruder in Pächter.
Und er wird seine Basketballschuhe ja offenbar an den Nagel hängen, wie zu lesen war. Ja. Wäre jetzt irgendwie kein so richtig schönes Ende, wenn es denn zu diesem Halbfinalduell kommen würde.
Ja, wenn alles so ausgeht, wie ihr das getippt habt, dann würde es dazu kommen.
Ja, aber unsere Tipps sind ja nicht viel wert, deswegen haben wir ja schon öfter erfahren.
Ja, das stimmt. Aber wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen, je nachdem, also muss man dann immer schauen. Ich glaube, dass ihr zwei da noch von der sehr expertigen Sorte seid, aber Sport ist halt nur mal Sport. Auf den Fakten entscheidend, wenn man da tippen muss, dann ist das schon so alles richtig. Aber lass uns noch mal eine Runde weiterdenken. Sollte es so kommen, wie wir es jetzt hier bisher besprochen haben, Vechta setzt sich durch, Tübingen setzt sich durch, wen hatten wir bei Karlsruhe? Hatten wir, glaube ich, Karlsruhe, ne? Und Gießen, die jeweils besser gesetzte Mannschaft wäre das. Das wären die Top 4, die dann auch im Halbfinale stünden. Dann hätten wir das Duell zwischen 1 und 8 und 4 und 5. Das würde also dann bedeuten, genau, Vechta gegen Gießen. Jan, wen siehst du da vorne, wenn es dieses Duell geben würde? Hast du Vechta bei jedem Vergleich vorne?
Ja, eigentlich schon, ne? Also wie gesagt, das ist mein Aufstiegskandidat Nummer 1. Wer weiß, was passiert. Gießen, glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen. Aber selbst in der Serie würde ich Rast da vorne sehen.
Okay. Robert, ich denke bei dir ähnlich, oder?
Ja, ich denke auch, dass Vechta es diesmal packen wird und mindestens ins Finale kommt, wenn nicht sogar die Meisterschaft holt.
Und dann hätten wir noch Tübingen gegen Karlsruhe, Baden gegen Württemberg. Wen habt ihr da vorne? Jan?
Gehe ich mit den Tigers. Ne? Also ich mag die Mannschaft, ich mag den Coach, ich mag den Stil. Die machen einen guten Job und ich glaube, sie werden jetzt auch nochmal dran, zurückzukehren in die BBL. Und ich glaube, auch in der Serie gegen Karlsruhe sind sie auch überlegen.
Auch deine Meinung, Robert?
Würde ich mitgehen. Ich glaube, Danny Jansson hat eine gute Truppe beieinander. Matteo Seric haben wir noch überhaupt nicht thematisiert. Beispielsweise der Junge aus dem Ludwigsburger Nachwuchs, dann auch in Bamberg gespielt, spielt eine herausragende Saison für die Tigers. Ist immer noch erst 24 Jahre alt. Die Kombination, glaube ich, macht Tübingen für mich zum zweiten Aufsteiger.
Ja, Tübingen hat sich da wirklich auch dank des Coaches da nochmal richtig darauf besinnt, auch junge oder besondere junge Spieler auch zu fördern. Auch Spieler, die einfach deutsche gute Spieler zu fördern. Till Joscha Jönke beispielsweise, von dem man auch immer in den unteren Ligen sehr, sehr viel gehört hat, also Pro A, Pro B. Gianni Otto, den ich selber auch noch kenne, aus seiner Ludwigsburger Zeit. Timo Lahnmüller aus der Ulmer Zeit da auch noch. Das ist genau das. Matteo Seric, interessante Truppe. Und vielleicht auch, wenn du es so einschätzen müsstest von den Rahmenbedingungen her, Jan, bei Tübingen und bei Vechta am wahrscheinlichsten, dass die dann auch aufsteigen könnten? Kann man das so sagen?
Ja, die beiden Clubs haben schon die besten Voraussetzungen. Vechta ist, glaube ich, noch einen Schritt weiter als Tübingen. Tübingen muss halt schauen, dass sie den Mindestetat zusammenkriegen. In der Jugendarbeit müssen sie auch noch ein bisschen was machen. Aber klar, für mich sind das die beiden Aufstiegsfavoriten und es wäre schön, wenn im wenigstens mal ein Tipp dann so im Schwarzen landet, nachdem der Abstieg von Leverkusen, den hatte ich nicht auf der Rechnung und Jena habe ich auch vorne gesehen. Also von daher gehe ich davon aus, dass Vechta und Tübingen einfach ins Finale kommen.
Ja, da hätten wir ein neues Nord- und ein neues Südteam auf jeden Fall noch mit dabei in der WBL, nachdem ja, Bayreuth im Südosten weg ist und vielleicht ja Frankfurt zumindest die größte Wahrscheinlichkeit darauf herrscht, dass die dann da weg sind. Mal gucken, wie die BBL ausgeht. Die geht heute Abend auch weiter, wenn ihr das am Freitag hört. Da gibt es den 33. Spieltag am Freitagabend und am Sonntag dann den 34. Spieltag. Und wir werden euch dann wie immer updaten, was diese Spieltage angeht, wie es dann am Schluss ausgegangen ist. Es gibt nochmal ein paar Duelle um die Playoffs, wo noch sehr viel geht. Es gibt Abstiegskampf, wo noch ein paar Mannschaften absteigen können. Also es bleibt spannend, Robert, ne?
Absolut. Aktuell sind Highlight-Wochen im Basketball. Also ich denke vor allem an die Euroleague-Playoffs, die mich jetzt in dieser Woche schon unfassbar mitgenommen haben. Das Duell Partizan gegen Real Madrid. Aber auch alle anderen Serien. Dann haben wir den Endspurt in der BBL, der ja unfassbar spannend ist. Wer schafft es denn jetzt noch auf Platz 8? Die Würzburger ja am Montag verloren gegen Frankfurt. Wer bleibt überhaupt in der Liga? Schafft es Frankfurt doch noch, den MBC vielleicht zu verdrängen oder doch die Löwen Braunschweig? Dann haben wir den Start in die Pro-A-Playoffs. Also es ist echt unfassbar viel geboten.
Und dann auch noch das Basketball-Champions League Top 4 oder Final 4 heißt es da, glaube ich, mit Bonner Beteiligung. Auch da werden wir dann nochmal eine kleine Sondersendung dazu machen. Also ihr hört uns jetzt häufiger unter der Woche. Vielen Dank, Jan, für deine Expertise und für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht mit dir.
Sehr gerne, mir auch. Vielen Dank.
Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut und dann Montagmorgen, wie immer, sind wir für euch da. Ciao, ciao.